Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Ich wünsche einen schönen guten Tag. In die Debatte um den Neubau der Bühnen in Frankfurt am Main mischt sich ein Entwurf, der Rem Koolhaas zugeschrieben wird, aber nicht von ihm stammt. Wir sprechen gleich über diesen und andere Theaterneubauten. Außerdem schauen wir genauer hin auf eine Castingszene für eine Milo-Rau-Produktion, die für Verstörung sorgt. Die Stadt Frankfurt am Main bekommt für Oper- und Schauspielneubauten, das wissen wir seit einem Monat, eine Sanierung der berühmten Doppelanlage ist vom Tisch, weil zu teuer. Wo dann gebaut wird, darüber wird derzeit diskutiert. In die Debatte platzte am Donnerstag die Meldung von einem Rem Koolhaas-Entwurf, der die Bühnen raus aus der Innenstadt an den Osthafen verlegen will. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hakte beim niederländischen Architekten Rem Koolhaas und seinem Büro Oma nach. Der bestritt allerdings, dass der Entwurf von ihm stamme. Verwirrung also, was die Pläne für den Neubau in Frankfurt betrifft und für uns Anlass, mit einem Praktiker zu sprechen darüber, was wichtig ist für so einen Theaterneubau wie den für Frankfurt geplanten. Und das mache ich jetzt mit dem Architekten Arno Lederer. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Burkhardt.
Herr Lederer, Sie haben als Büropartner von Lederer, Ragnarsdottir und Eu das große Haus des Theaters in Darmstadt für schlanke 70 Millionen Euro saniert. Und Sie sind, soweit ich weiß, ein Befürworter des Neubaus in Frankfurt, weil die versteckten Kosten einer Sanierung unkalkulierbar sind. Wären Sie denn für eine neue Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz, also in der Innenstadt, oder für zwei Einzelstandorte für Oper und Schauspiel?
Also ich würde auf jeden Fall die Innenstadt bevorzugen, weil Theater und Oper sind ja nicht nur Häuser, die für die Besucher da sind, sondern das sind wichtige Häuser in der Stadt, die den öffentlichen Raum mitmachen, bestimmen und ihn bereichern, wenn es gute Architektur ist.
Die im Magazin Journal vorgestellten angeblichen Entwürfe von Rem Koolhaas, die folgen der Idee der CDU, nämlich raus aus dem Zentrum, die sehen sehr modern aus. Inzwischen ist ja bekannt geworden, dass Rem Koolhaas selber diese Entwürfe gar nicht gemacht hat, sondern eine Mitarbeiterin seines Büros. Passiert das denn öfter, dass Entwürfe eines Star-Architekten von jemand anders rausgegeben werden?
Normalerweise passiert sowas überhaupt nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, denn unabhängig davon, wie groß das Büro ist. Es ist ein großes Büro, aber das Büro ist ja durch ihn geprägt. Er steht sozusagen für das Büro und dann müsste er natürlich auch die Arbeiten, die aus dem Büro kommen, autorisieren.
Kulturdezernentin Ina Hartwig sagte dem Journal Frankfurt für die aktuelle Märzausgabe, in dem ja diese Ideen vorgestellt wurden: Ich freue mich, dass Groß und Partner diese Visualisierung der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Die wie riesige UFOs anmutenden Bauten bestätigen mich darin, den Weg in den Osthafen für die städtischen Bühnen nicht zu gehen. Oper und Schauspiel sind keine Fremdkörper, die man in einem Industriegebiet landen lässt. Sie gehören in das urbane Zentrum Frankfurts. Das heißt, sie gehen absolut mit dieser Haltung.
Ja, absolut, absolut. Weil die Innenstädte ja vor allem in Frankfurt mehr durch Bürohäuser und Banken geprägt sind. Und da gehört einfach ein Ausgleich dazu. Und der Ausgleich, der kommt natürlich die Kultur, nachdem die Kirche sich vom Bauen zurückgezogen hat. Früher waren es die Kirchen. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir eine kluge Mischung in der Innenstadt bekommen, wo es nicht nur um Kommerz und Verwaltung geht, sondern eben auch um Kultur. Aber sicher ist auf jeden Fall, dass sich das Theater ändern wird, dass diese Vermischung von Theater, Singspiel, Oper und andere Dinge, dass die wahrscheinlich eine Zukunft haben, das sagen alle voraus. Und dazu benötigt man natürlich andere Häuser wie das klassische Opernhaus, das wir kennen.
Was für eine Veränderung wird das sein und wie müsste das Haus dann reagieren, ein neues, modernes Theaterhaus?
Das muss sehr offen sein, das muss sich auch nach außen sehr offen zeigen. Also nicht diese geschlossenen Gebäude, die wir kennen aus Anfang des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts. Also offene Häuser, die in ihrer Architektur signalisieren, dass sie unterschiedliche Generationen anziehen, dass auch nicht darum geht, dass man dort sich teure Theaterkarten kaufen kann, sondern dass sozusagen das Theater sich öffnet, die Neues anbieten und wo die Jugend sagt, da muss man hingehen, unabhängig von dem Stück, das gespielt wird. dass im Straßenraum sichtbar wird, was in dem Theater auch geschieht, dass die Häuser einladend sind.
Also Glasfassade.
Muss nicht Glas sein, kann auch wie ein Bauzaun sein. Ein guter Bauzaun ist so, dass sie nur kleine Fenster reinmachen, dann gucken die Leute hin. Wenn sie keinen Bauzaun machen und es ist eine große Baustelle, guckt niemand hin. Das ist also eine räumliche Frage oder ein Umgang mit den Wänden. Ob das dann Glas ist oder nicht Glas ist, spielt keine Rolle, aber es muss so sein, dass es Einblicke gewährt, dass man sieht, was drin geschieht und dass man gerne reingeht, dass man das Haus mag. Das ist naiv gesagt, aber ich finde es mit das Wichtigste, dass einfach, wenn man durch eine Straße geht oder an Platz steht und man überlegt sich, mag ich das Haus da gegenüber, würde ich da gern reingehen und es lädt mich ein. Das ist ein Grundprinzip und da braucht man gar nicht hochakademisch diskutieren darüber. Das weiß jeder von uns, was damit gemeint ist.
Also wäre zum Beispiel das National Theatre in London, da hat man ja beim Umbau verstärkt auf Tagesnutzung gesetzt, also Buchläden, Cafés, Restaurant, weg vom eben nur Abendspielbetrieb. Wäre das so ein Vorbild für eine Neugestaltung?
Ja, das könnte so ein Vorbild sein. Es gibt ja auch nicht unbedingt Theaterbauten, aber es gibt solche Kulturbauten. In Kopenhagen gibt es ein sehr schönes, das ist einfach den ganzen Tag über offen. Da kannst du reingehen und durchgehen, dann sind da Aktionen drin. Man kann sich einlesen in bestimmte Dinge. Also so über diese einzelnen Genres hinweg ein Zusammenführen der verschiedenen Aufführungspraxen und Darstellungen.
Müssten denn auch veränderte Arbeitsbedingungen, wir haben ja die Debatte um familientaugliche Theaterstrukturen, also sowas wie eine Kita zum Beispiel, müsste sowas mit bedacht werden bei so einem Neubau?
Naja, auf jeden Fall, weil Kita kann ja auch nicht nur Aufbewahrungsort sein, sondern kann auch Theater sein. Das Spielen oder das Spiel grundsätzlich ist doch was, was von jung bis alt geht.
Für den Neubau rechnet man jetzt schon mal mit mindestens 800 Millionen Euro. Wir wissen aus repräsentativen Gebäuden wie der Elbphilharmonie, dass solche Kosten dann gerne noch mal sich erhöhen. Die Frage wäre ja, man sagt einerseits mit Blick auf die Zukunft, wir haben eine modernere Technik und andere Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, muss es denn eigentlich immer die aufwendigste Technik sein? Brauchen wir immer den höchsten Komfort und die beste Ausstattung, das neueste Equipment? Was sagen Sie? Sie haben ja das Haus in Darmstadt für relativ wenig Geld umgebaut.
Also man kann die einzelnen Häuser nicht vergleichen, aber wir bauen gerade in München das Volkstheater. Das ist ein Neubau, das ist ein kleiner Teil Altbau, aber das Wesentliche ist Neubau und da gibt es einen Festpreis. Beim Neubau kann man das relativ gut kalkulieren, da muss man nur vorher alle Punkte genau abklären. Das heißt, das Programm muss sattelfest sein, das, was das Theater will, damit man das auch gut kalkulieren kann. Und in München ist es so, da ist bis zum kleinsten Detail alles vorher schon bestimmt. Und danach richten sich die Angebote von dem Unternehmer und danach richtet sich auch der Entwurf der Architekten. Anders ist es bei Altbauten. Das ist ja ein ganz häufiger Fall. Also das Problem, das in Köln zum Beispiel besteht, dass man versucht, moderne Technik in ein Gebäude zu bringen, das nach außen hin nicht verändert werden soll. Das ist ein Unternehmen, das ist wie eine Paddelbootfahrt von Europa nach Amerika. Man weiß nicht, wo man ankommt.
Vor kurzem hat hier im Rang 1 der Theaterregisseur Ersan Montag ein Plädoyer verfasst für ein modernes Theater der Zukunft als Möglichkeitsraum. Herr Montag hat in seiner Kolumne hier gefordert, also nicht nur eine Ausschreibung für ein neues Gebäude, sondern auch für ein neues Modell von Strukturen im Theater. Und er schreibt, der Entwurf der Architektur muss sich dann orientieren an diesen neuen Strukturen. Die Essenz des Theaters der Zukunft muss hier wortwörtlich seiner Existenz vorausgeben. Finden Sie das einleuchtend?
Ja, es gibt einen Bedarf und es gibt einen Bedarf an Aufführungspraxen, die wir so klassisch nicht kennen. Und wenn man sich das erarbeitet und sagt, das Theater möchte zukünftig da und dorthin gehen, die Frage ist, ob das tatsächlich passiert. Das muss man natürlich auch hinterfragen, weil die Vorstellungen manchmal sehr unterschiedlich sind. Aber wenn das so ist und sich das dahin entwickeln würde, dann braucht es natürlich andere Grundrisse und andere Raumformen. Das ist, glaube ich, relativ einfach nachzuvollziehen.
Ein Pionier in dieser Hinsicht war ja der leider zu früh verstorbene Bühnenbilder Bernd Neumann an der Berliner Volksbühne. Der hat ja einfach mal vor das Haus Haus eine Agora gebaut, relativ unkompliziert, um Stücke nach außen zu bringen. Er hat die Sitzreihen rausgerissen aus dem Theatersaal und hat das einfach planiert mit Asphalt. Die Leute saßen dann auf Sitzsäcken oder standen bei den Aufführungen und hat damit ein völlig neues Theatererlebnis erzeugt. Das waren ja relativ unkomplizierte Lösungen für eine völlig neue Form von Theater. Wird zu wenig unkonventionell gedacht in diesem Bereich?
Das glaube ich nicht. Es gibt einfach unterschiedliche Vorstellungen von den Intendanten. Diejenigen, die Theaterstücke produzieren oder Opern produzieren. Und das ist natürlich auch ein Stück weit immer dem Zeitgeschmack geschuldet. Es gab ja eine Zeit in den 90er Jahren, so, wo man gesagt hat, wir gehen raus aus dem Theater und wir machen das wo ganz anders. Ich glaube schon, dass die Bühne als solche und der Zuschauerraum, dass das auf lange Sicht schon Bestand hat, aber nicht in der klassischen Form, wie wir sie jetzt haben. Es gab immer wieder Bestrebungen, das ist nicht neu, das ganz anders zu ordnen. Es gab mal einen österreichisch-amerikanischen Architekten, den Frederick Kiesler, der so endlose Bühnen, also Möbius-Schlaufen, ähnliche Bühnen und organische Theaterhäuser entworfen hat. Das hat sich nicht durchgesetzt. Aber das sind hervorragende Beispiele, die sicher irgendwann wieder aufgenommen werden.
Was meinen Sie, bräuchte Frankfurt für Oper und Theater einen spektakulären großen Neubau?
Spektakulär und kostengünstiges Bauen schließt sich zunächst mal nicht aus. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Aber wenn man eine Architektur fordert, die spektakulär ist, dann ist man am falschen Ausgangspunkt. Ich denke, zunächst mal geht es darum, ein gutes Theater zu bauen. Einfach mal ein gutes Theater. Und das kann man dann erreichen, wenn man sehr gute Büros bekommt, dass es dann auch eine Ikone wird oder dass es vielleicht auch spektakulär wird. Das ist ja nicht voraussehbar. Das muss man der Kreativität der Architekten überlassen. Man ist aber gut beraten, wenn man sorgfältig sich den Weg überlegt, welche Büros dann zur Auswahl kommen. Das müssen nicht immer die Stars sein. Also es muss nicht der 10. Oma-Entwurf sein.
Oma ist das Büro von Rem Koolhaas?
Ja, sondern da gibt es auch viele Junge, die das machen können. Entscheidend ist die Vorbereitung und die Auswahl dann derer, die es machen können. Das sind ja jetzt alles Kolleginnen und Kollegen in meiner Generation. Ich bin jetzt 72. Und ich denke schon, dass man auch junge Architektinnen und Architekten da einbeziehen muss, von denen man einfach glaubt, dass sie Dinge entwerfen können, die vielleicht schon zukunftsfähiger sind, wie das, was aus der Welt, aus der wir kommen.
Was braucht ein modernes Theater der Zukunft? Diese Frage habe ich vor der Sendung dem Architekten Arno Lederer gestellt. Herr Lederer, wann wird das Volkstheater in München seinen Neubau fertig haben?
Das wird in einem Vierteljahr fertig werden und wir wünschen uns, dass das so wird, wie wir das gerade diskutiert haben.
Das wünsche ich auch und in Frankfurt der Neubau wird wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen und natürlich halten wir Sie hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur auf dem Laufenden über die weiteren Pläne zum Bühnenneubau in Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Lederer.
Ich bedanke mich auch, Frau Burkhardt.
Milo Rau ist Aktivist, Theaterregisseur und Intendant des NT-Gent-Theater, dient für ihn bekanntlich dazu, die Welt zu verändern. Dafür ist er unter anderem in den Kongo, den Irak und auf süditalienische Tomatenplantagen gereist. In Berlin veranstaltete er eine Generalversammlung, um die kapitalistische Ausbeutungssysteme der Welt zur Rechenschaft zu ziehen. Gerade gründete er eine Art Schule des Widerstandes und Milo Rau ist bekennender Feminist. Umso verstörender, als im vergangenen November im belgischen Fernsehen eine Dokumentation über seine Probenarbeiten zu Lamm Gottes lief. Darin eine Castingszene, in der eine junge Frau mit viel Druck aufgefordert wird, sich auszuziehen. Ein isolierter Ausschnitt, der einmal mehr einlädt zur Reflexion über Machtstrukturen im Theater. Dorothea Markus.
Zwei Männer um die 40 sitzen vor einer Frau Anfang 20. Würde es dir etwas ausmachen, dich auszuziehen? Fragt der Regisseur.
So there is no problem to get naked on stage. Would you mind to get naked now?
At this moment?
Yeah.
As you want. I was thinking maybe on stage with more people. I would be fine by that. But I didn't think we were going to do it now.
Die junge Frau lacht verlegen und sagt, sie würde das lieber auf einer Bühne tun, mit mehr Menschen um sie herum. Ist das nicht Bühne genug? Insistiert Milo Rau und fügt hinzu, die meisten anderen haben es auch getan.
No, you don't have to. It's just a question if you perhaps want, because the most of them did it.
Ah, no, I'm not going, I don't, I'd rather do it on stage, maybe.
Yeah, okay. But this is not stage enough.
Yeah, yes it is. But I was close. Thinking maybe, no.
I can go back.
No, I was thinking with more.
I'm joking. Okay. I'm not joking, but.
Yeah.
And you think you will regret not having used the opportunity to get out of your comfort zone now, when you leave and you didn't do it?
Yeah.
Und als sie sich windet, dreht sein Dramaturg Stefan Bleske mit sanfter Stimme die Schraube an. Würdest du es nicht bereuen, die Gelegenheit wahrgenommen zu haben, deine Komfortzone zu verlassen? Das erschreckte Gesicht der jungen Frau spricht Bände. Hier herrscht eine asymmetrische Machtsituation. Eine junge Schauspielerin wird offenbar auf die Probe gestellt. Wie weit würde sie für ihre Karriere gehen? Isoliert betrachtet erscheint die Szene aus dem Dokumentarfilm Anbetung, der die Proben Milo Raus für Lamm Gottes Eröffnungsinszenierung seiner Intendanz am Entigent begleitet, wie eine MeToo-Situation. Ein mächtiger Regisseur und sein Dramaturg erlauben sich eine Grenzüberschreitung, weil sie es können, aufgrund der Machtverteilung im Raum. Genau so wurde sie kürzlich als 2-Minuten-Schnipsel an die Redaktion von Deutschlandradio Kultur geschickt. Offenbar wollte hier jemand ein anderes Licht auf einen der bekanntesten Regisseure der deutschsprachigen Theaterlandschaft werfen. Mit mehr Kontext stellt sich die Sache etwas anders dar. Die Szene aus dem Making-of-Film der Proben, kofinanziert und unzensiert stehen gelassen vom Entigent selbst, ist hart geschnitten. Sie war Teil eines mehrtägigen Castings, Teil einer längeren Unterhaltung mit der jungen Frau, die darin sagt, sie wolle das Vorsprechen als eine Art Mutprobe sehen. Schon in der Anzeige war formuliert, dass die Eva-Darstellerin nackt auf der Bühne sein würde. Die Frau hätte wissen können, dass Milo Rau bekannt dafür ist, in seinen Inszenierungen an Grenzen zu gehen, extreme Emotionen zu reenacten, Realität und Fiktion verschwimmen zu lassen. Für sein weltweit gefeiertes Five Easy Pieces ließ er Kinder den Parcours des belgischen Kindermörders Marc Dutroux nachstellen. Für Lamm Gottes wollte er nicht nur eine nackte Eva, sondern einen IS-Terroristen und eine Sterbende casten. Sie hätte wissen können, dass er die letzten Dinge liebt, Situationen besessen und vielleicht auch etwas größenwahnsinnig auf die Spitze treibt. Dass dabei Missverständnisse entstehen, ist dabei vermutlich unvermeidlich. Dass sie populistisch verkürzt benutzt werden können, um ihm zu schaden, vielleicht auch. Wie also umgehen mit diesem Balanceakt aus künstlerischem Grenzgang und Manipulation? In einem internen Papier, das Rau und Bleske nicht zur Veröffentlichung vorgesehen hatten, das sie aber zum Zitieren freigeben, schreiben sie: Der Ausschnitt, der jetzt zirkuliert, wirkt verstörend und schmerzhaft. So zugespitzt und kontextfrei gebe er aber einen falschen Eindruck. Sie hätten sich bei der jungen Frau entschuldigt, die das Casting allerdings nicht als problematisch empfand. Sie schickten ihr trotzdem den Kontakt von Engagement Arts, ein belgischer Verein gegen Sexismus im kulturellen Sektor. Zudem planen sie am Entigent nun interne Workshops über Machtstrukturen und Missbrauch. Vielleicht ist es das, was man daraus mitnehmen kann. Extreme Kunst kann schmerzhaft sein. Die Grenze zum Machtmissbrauch ist fließend. Das Beste ist wohl, das transparent, kommunikativ und selbstkritisch zu reflektieren.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute vom Regisseur Mirko Borscht. Er erinnert sich an einen überraschenden Moment in einer Jürgen Kruse-Inszenierung.
Meine geniale Stelle in einer Theateraufführung war ein Stück von Jürgen Kruse, was ich im Zentraltheater Leipzig gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wie das Stück hieß. Es gab einen Moment, wo ein riesiges Bühnenobjekt, also was bestimmt, keine Ahnung, 4 Meter hoch, 2 Meter breit, also nicht zu übersehen, in Bühnenmitte frontal auf mich zufuhr und ich es nicht bemerkt habe. Und da stand, dachte, Entschuldigung, wie kann man das übersehen? Also was für eine Qualität muss gerade das Spiel der Schauspieler oder der Abend oder die Wechselwirkung von all diesen Elementen haben, dass ich das Offensichtlichste nicht sehe. Und das hat so viel ausgelöst in mir, auch im Hinterfragen, wer bin ich als Zuschauer, wer bin ich im Leben, dass das eigentlich immer wieder ein Moment ist, der mir einfällt. Nein, ich glaube, ich habe mich in dem Moment einfach nur gefragt, das Ding ist riesengroß, warum habe ich das nicht gesehen? Das ist geil.
Mirko Borscht über einen geilen und genialen Moment in Theater. Hier geht es jetzt um viele geniale Momente und diverse Bärenkandidaten live von der Berlinale. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche viel Spaß dabei.